I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Das ist eine Gemeinschaftsfolge von China Tagebuch und Umlauter Overestimated, der Erneuerbare Energien Podcast. Ich werde zu dieser Kooperation am Ende nochmal etwas sagen. Um was es heute geht. Es geht um Chinas Solarstrategie und was das eventuell für Auswirkungen hat auf Deutschland, Europa und die Welt. Vorab mal ein paar kurze Anmerkungen. China ist dabei, seinen extrem zunehmenden Energiehunger an den Ausbau der erneuerbaren Energien zu koppeln. In der Ära Hu Jintao gab es noch die Vorgabe, dass das Energiewachstum direkt mit dem Wachstum des GDP gekoppelt zu sein hat. Davon hat man sich 2015 aufgrund verschiedener Gründe, also zum Beispiel geopolitischer Gründe, technologische, also Stichwort AI, sozialer, umwelttechnischer oder aus rein ökonomischer Sicht verabschiedet. Das heißt, neben dem Repowering der fossilen Kraftwerke wird der Anteil sukzessive durch erneuerbare Energien ersetzt. Und das ist bei steigendem Energiebedarf in der Tat eine zusätzliche Herausforderung. Aktuell sind über 1,3 Terawatt Solar- und Windkapazität in Planung. China hat bereits 1 Terawatt akkumuliert installiert. Anfang des Jahres hat die Regierung ein Dokument herausgegeben, das es in sich hat und das hier in China auch für einiges Aufsehen gesorgt hat. Es trägt den spröden Namen Mitteilung über die Gewichtung der Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer Energien im Strombereich bis 2025 und damit zusammenhängende Angelegenheiten. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission, also das NDRC, und die Nationale Energiebehörde haben Ziele für den Verbrauch erneuerbarer Energien für den Zeitraum 2025 bis 2026 in den einzelnen Regionen und den Industrien veröffentlicht. Das sind verbindliche Ziele für die Provinzen und die Schlüsselsektoren. Neben den bereits bestehenden Regeln für die Aluminiumindustrie werden nun auch Stahl, Zement, Polysilizium und neu eingerichtete Datenzentren, zum Beispiel an nationalen Knotenpunkten wie Beijing, Shanghai, Guangdong und so weiter, in dieses Schema mit eingepreist. Was bedeutet das konkret? Die Stahl- und Zement- und Polysiliziumindustrie muss zwischen 25,2% und 70% ihres Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen. Neue Rechenzentren an den besagten Knotenpunkten müssen einen Anteil von 80% erneuerbare Energien am Stromverbrauch erreichen. Der Anteil der Provinzen, die für den Verbrauch erneuerbarer Energien ohne Wasserkraft, ist unterschiedlich hoch. Shanghai liegt bei 10,7%, Chongqing bei 10,8%, Innere Mongolei, Jilin, Heilongjiang, Henan, Gansu, Qinghai, Ningxia bei 30%. Ich habe die vollständige Tabelle in den Shownotes verlinkt. Die Einhaltung der Zielvorgaben wird auf Grundlage der tatsächlichen physischen, wenn man so will, Verbrauchs in den einzelnen Provinzen beurteilt, ergänzt durch den Kauf von grünen Zertifikaten, GEC, aus den anderen Regionen. Wobei ich anmerken muss, dass diese Zertifikate umstritten sind in China und man auch da Gesetzesnovellen erwarten kann. Wie zuvor erwähnt, sind die Zielvorgaben für 2025 verbindlich und müssen bis zum Ende des Jahres erfüllt werden. Wobei keine Möglichkeit besteht, Fehlmengen auf 2026 zu übertragen. Okay. Das ist die Verbrauchsseite gewesen, also das, wohin die erneuerbaren Energien fließen werden. Aber kann die erneuerbare Energienindustrie in China das überhaupt wuppen? Und bevor ich darauf eingehe, muss ich noch mal kurz das oft und gerne zitierte Solardumping erklären. Man meint damit, dass Module oder ganze Anlagen unter Wert angeboten werden. Das findet so nicht statt. Mithin ist der Begriff zwar falsch, aber das ist jetzt nicht das Thema. Was damit gemeint ist, ist, dass zum Teil billigste Module auf den Markt kommen, auch in China natürlich. Und der Grund ist, dass es sehr unterschiedliche Technologien gibt, die auch sehr unterschiedlich kosten. Ich habe die Technologien in meinem SNEC-Video kurz erklärt und den Link dazu findet man in den Shownotes. Diese Billiganbieter treten zwar in den realen Wettbewerb ein, sie brauchen gar nicht zu dumpen, denn sie sind tatsächlich so billig. Aber im Sinne des technischen Fortschritts sind sie natürlich Gift. Das Problem ist, die Endkunden interessieren sich nicht für die Technologie, sondern nur für den Preis und die Haltbarkeit. Eine Investition in zum Beispiel eine BC- oder HGT-Anlage ist unfassbar teuer, sodass viele Hersteller an alten Technologien festhalten. Oder wenn es ganz schlimm kommt, sogar in wirtschaftliche Schwierigkeiten treibt. Nur das steht im krassen Gegensatz zu den Industriezielen, denn um diese Ziele zu erreichen, braucht es dringend neue Technologien. Deshalb hat Beijings Industrieminister Li Lecheng die 14 größten Solar-CEOs einbestellt und die Industrie aufgefordert, also salopp gesagt, die neuen Technologien zu fördern und die alten Zöpfe abzuschneiden. Dazu zählt auch die oben genannte Polysilicon-Industrie bzw. die Polysilicon-Module. Die Industrie selbst hat jetzt nun auch diese, wenn man so will, diese erneuerbare Energiensteuer aufgedrückt bekommen. Polysilizium wird allerdings in allen anderen Solartechnologien auch verwendet. Die Herstellung ist aber sehr energieintensiv. Wie gesagt, Polysilizium wird auch in zum Beispiel der Aluminium Back Surface Field Technologie verwendet. Und die ist in der Tat unglaublich billig. Das sind diese Polymodule, die man erkennt an ihrer Textur. Was dann folgte nach diesem Meeting, war, dass 10 Polyhersteller ihre Produktion um 30% gedrosselt haben. Und noch am selben Tag stiegen die Aktien von LONGi, Aiko und Tongwei am Shanghai Stock Market. Was bedeutet das nun? Also kurzfristig werden die Preise für Solar steigen. Wie kurzfristig ist, wage ich nicht vorauszusagen. Wichtig ist aber, dass mit den Profiten nun neue Hightech-Anlagen wie BC, also Backcontact, HGT, Heterojunction Technology oder auch Topcon investiert wird. Noch wichtiger, es wird wieder Geld für Forschung frei. Denn wir sind selbst bei den vorhandenen Technologien noch lange nicht am theoretischen Wirkungsgrad der Shockley-Queisser-Grenze bzw. am praktischen Limit von ca. 26-28% angekommen. Und wenn dieses Ziel mal erreicht wird, stehen ganz neue Technologien wie zum Beispiel Perovskite oder andere Tandem-Systeme, der Wettlauf ist noch nicht entschieden übrigens, in den Startlöchern. Aber auf diese Technologien muss noch sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung geworfen werden, damit sie in der Realindustrie ankommen. Was bedeutet das für Deutschland bzw. Europa? Wenn ich in Deutschland bin, freue ich mich einerseits, dass gerade im privaten Umfeld so viel installiert wird. Ich meine, auch die Balkonsolargeschichte ist ja wirklich eine spektakuläre Sache, die dort stattfindet. Was mich dann aber etwas irritiert, ist, dass einige dieser Anlagen offensichtlich aus Polyzellen bestehen. Also unterste Qualität und natürlich auch Preis sind. Diese Billigstanlagen werden vom Markt verschwinden. Ich bin mir sicher, auch Vietnam, Malaysia, Indien und Singapur werden diese Module nicht mehr liefern in Zukunft. Also sie werden dem chinesischen Beispiel folgen und ALBSF beenden. Mal abgesehen von diesen Kleinanlagen, dieser zu erwartende Sprung in die neue Technologie und die damit verbundene Industriepolitik werden für mehr Patente, effizientere Technologien und mittelfristig noch preiswertere Module aus China sorgen. Der Preis pro Watt wird sinken und damit wird gleichzeitig der technisch-wissenschaftliche Fortschritt im Bereich Solar in China rasant ansteigen. Ich erspare mir jetzt hier die Verbraucher, die Politik oder gar die Medien in Deutschland zu belehren. Nur einen Rat hätte ich. Die Solarindustrie und angewandte Solarforschung und Technik in der EU bzw. Deutschland sind weit abgeschlagen im Vergleich zu Asien. Gleichzeitig ist die Grundlagenforschung in Deutschland und Europa immer noch top. Damit Letzteres so bleibt und man auf anderen Feldern wieder Anschluss bekommt, führt kein Weg an Kooperation und Informationsaustausch vorbei. Daher hier auch nochmal mein Credo: Kommt nach China, besucht die Firmen, lotet Kooperationsmöglichkeiten aus, lasst koloniale Attitüden und zivilisatorische Kränkung hinter euch und lernt von China. Ich habe versucht, diesen Vortrag so kurz, wie es irgendwie geht, zu gestalten. Ihr findet alle Links, die notwendig sind, um das in der Gänze zu verstehen, in den Shownotes. Und jetzt noch mal ganz kurz was zu diesem Podcast bzw. zu dieser Gemeinschaftssendung. Wir haben vor langer Zeit aus China-Tagebuch alles Erneuerbare herausgenommen und haben das dann zu II Colloquium verschoben. Das Format war aber ein bisschen schwierig, insbesondere organisatorischer Art, und deswegen haben wir uns entschieden, das jetzt zu verschmelzen mit Umlauts are Overestimated. Das heißt, es gibt jetzt einen neuen Erneuerbare Energien-Podcast und den findet ihr auf Umlauts are Overestimated, und dort ist auch das II Colloquium aufgegangen. Das heißt, es wird diese Kolloquien auch dort in Zukunft geben. Aber wir werden auch noch Interviews dort machen und wir werden auch Einzelvorträge wie diesen hier zum Beispiel dort veröffentlichen. Und wer jetzt Lust hat und sagt, oh, ich würde auch gerne was zu den erneuerbaren Energien sagen, dann immer her damit. Also es gibt die Möglichkeit, dort seinen Vortrag zu den erneuerbaren Energien zu halten oder am Kolloquium selber auch teilzunehmen oder im Interview aufzutreten. So, das wär's für mich heute soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.